Ladies and gentlemen, welcome to the extraordinary discussion. Welcome to Hysterica.
Hallo liebe Hörer, hier ist eigentlich eine Sonderfolge der Hysterica. Es ist heute der Montag, der 6.3. und oder in Realität würde ich sagen, ist der Samstag. Wir wollen ja hier nicht lügen, aber ihr könnt es am 6.3. erst hören und somit sehr kurz nach der letzten Hysterica-Folge. Und jetzt haben wir gleich ein doppeltes Unikum. Zum einen handelt es sich hierbei um die 80. Folge, also eine Jubiläumsfolge, die jetzt dummerweise nicht mit Waldemar gemacht wird, sondern mit einem Gast, den ich in der Leitung habe. Und da kommt die zweite Premiere hinzu, denn diesen Gast hatte ich schon mal in der Leitung und ich habe vorher nachgeschaut, er war in der 63. Folge dabei. Lustig wäre es gewesen, wenn es die 60. gewesen wäre. Dann klaut er uns nämlich alle unsere Jubiläen, aber da haben wir wohl Glück gehabt. Da mal herzlich willkommen, Timo Leibig.
Ja, schönen Tag, servus.
Hallo. Wir sind ja jetzt im Zuge einer Blogtour jetzt erneut drinnen. Ich weiß gar nicht, damals war das keine Blogtour, gell? Damals war das einfach so viel ich weiß.
Ja, genau, damals haben wir einfach so ein wenig geplaudert zu dritt.
Richtig, aber es war eigentlich das gleiche Thema. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube, das war zur Zeit des Fußabschneiders, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich glaube, ja.
Und dann, glaube ich, Totenschmaus stand vor der Tür.
Ich glaube, das ist in die Zeit reingefallen, ja, weil Totenschmaus kam im Mai letzten Jahres, könnte ungefähr hinkommen.
Ja, ich glaube wahrscheinlich.
Mit 20 Podcasts, ne?
Ja, es könnte ungefähr passen, ja, genau. Ja, das dürfte dann in die Richtung passen. Und jetzt sind wir mittlerweile beim vierten Fall von Goldmann und Brandner mit dem Titel Grenzgänger.
Ja, richtig.
Richtig. Zum einen finde ich, also ich habe es noch nicht gelesen, sage ich gleich mal vorweg. Ich halte es zwar gerade in der Hand, aber ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich bin überzeugt, dass es gut ist, weil mir bis jetzt jeder Goldmann und Brandner Fall gefallen hat, wie du weißt.
Ja, zum Glück.
Ja. Was ist denn seitdem passiert? Oder warte. Jetzt fangen wir mal ganz woanders an. Bevor wir zum eigentlichen Grenzgänger-Thema kommen. Will ich noch woanders hinschweifen zu etwas, was ich gelesen habe. Sagt dir der Name Timothy Dawson was?
Ja, sag mir was. Das ist der Fantasy von mir.
Ja, Edushi, erbarmungslose Welt.
Ja.
Ich habe noch keine Rätsel geschrieben. Es hat mir recht gut gefallen. Kann ich schon mal vorweg sagen. Aber es werden keine 5 Sterne, aber 4 werden es schon. Vielleicht werden es sogar 5, muss ich überlegen. Ich hink nur ein bisschen nach mit meinen Rezensionen zurzeit, deswegen, ich habe schon länger gelesen. Aber was mich interessiert, warum heißt du in diesem Fall Timothy Dawson? Ich könnte mir vorstellen, dass du als Timo Leibig schon eine riesen Fangemeinschaft mittlerweile hast. Warum jetzt ein Pseudonym?
Das ist dem Marketing geschuldet. Mhm. Die Marketingfachleute, also ich habe da halt so eine Betreuung, ne, ein bisschen, braucht jeder Autor, wenn man ein wenig, da unterwegs ist. Die haben halt geraten, wenn man in einem anderen Genre schreibt, unter einem Pseudonym zu veröffentlichen, damit, wie erkläre ich das jetzt am besten, es gibt viele, die halt Fans von mir jetzt sind wegen meinen Thrillern. Und dann kaufen die, wenn ich jetzt Timo Leibig draufgeschrieben hätte, einfach mal blind das Buch und haben plötzlich Fantasy. Und das hat erfahrungsgemäß bei vielen anderen Autoren dazu geführt, dass es 1-Sterne-Rezensionen gehagelt hat, weil plötzlich das nicht das war, was sie erwarten. Deswegen wurde geraten, ein offenes Pseudonym zu wählen, das bei den Shops halt das in den verschiedenen Genres eindeutig zuzuordnen ist.
Okay. Ja, da stehe ich. Ja, ich bin da wieder ein bisschen anders meinungstechnisch unterwegs, aber wahrscheinlich, weil ich natürlich alles lese.
Ja, ich persönlich hätte das auch nicht so gesehen. Aber gut, ich habe mich halt da einfach mal der Fachmeinung der Fachleute einfach mal vertraut. Ne?
Weißt du, ich hatte damals ein Riesenproblem in den 80ern, da gab es ja noch kein Internet. Und ich war damals und bin ja immer noch großer Stephen King-Fan und du glaubst gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, in den 80ern herauszufinden, dass er unter dem Pseudonym Richard Bachmann geschrieben hat.
Ja, gut. Damals war das etwas schwieriger. Ich habe es ja wirklich im Buch selber dann reingeschrieben,
ja, genau, ja.
Was es von mir ist. Das war ja auch Absicht. Ich wollte es ja auch jetzt nicht irgendwie verstecken oder so. Es ging nur darum, dass nicht die eingefleischten Thriller-Fans plötzlich Fantasy auf ihrem E-Reader haben und dann sagen, was zum Teufel ist das jetzt?
Ja.
Nur um das ging es eigentlich.
Ja, verstehe ich, ja. Wenn ich jetzt an Markus Heitz denke, der macht ja auch beide Genren und.
Ja, naja, gut. Im Endeffekt, der Markus hat, glaube ich, einen einzigen Thriller, so also einen richtigen Thriller-Totenblick, glaube ich, rausgebracht.
Naja, es stimmt, das ist ja bei ihm dann eher Horror und Fantasy, kann man sagen, gell? Also
ja, Gruselig, also im Endeffekt ist bei ihm alles eigentlich ein Genre.
Ja, das stimmt schon, ja. Das passt besser zusammen, ja.
Aber gut, vielleicht wird es auch irgendwann der Name geändert, dass es dann wieder bei mir unter einem Ding ist. Na, weil ich meine, ich habe ja jetzt einen Verlagsvertrag.
Habe ich irgendwo gesehen, ja, da wollte ich auch noch fragen, ja.
Ah ja, kann ich kurz vorwegnehmen. Da wird im Herbst 2018 ein Thriller erscheinen. Und der wird auch ein, ja, das nennt sich High Concept Thriller. Hört sich jetzt ziemlich abgefahren an. sind im Endeffekt Thriller, die auch ein Plus dabei haben. Also sowas wie beispielsweise Frank Schätzing, Der Schwarm. Da ist auch so ein, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
Ja, habe ich, ja.
Hat auch so einen dystopischen Aspekt mit dabei.
Ja.
Und so einen Zusatzaspekt wird auch mein Thriller da bekommen.
Ah, okay.
So, und das nennt sich halt High Concept Thriller im Fachjargon. Und da wird 2018 bei Penhaligon ein Thriller erscheinen.
Ah, cool. Sehr schön. Was ist denn jetzt so alles passiert seit Folge 63, als wir uns trafen und jetzt? Beim schreibenden Timo.
Naja, im Endeffekt, damals kam ja dann der dritte Fall Totenschmaus für Goldmann und Brandner raus. Und jetzt der Grenzgänger, der Fall 4 aktuell. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, parallel das Fantasy-Buch. Das Fantasy-Buch habe ich ja 2 Jahre lang so parallel als Herzensprojekt einfach geschrieben. Also das war jetzt nicht irgendwie übers Knie gebrochen, sondern immer wieder, wenn ich halt dazu Muße hatte. Ist halt einfach jetzt von der Veröffentlichung da jetzt mit in die Zeit reingefahren. Und dann war ich halt jetzt noch eben mit dem Verlagstitel, bin ich sehr gut beschäftigt.
Sehr schön. Aber noch nicht hauptberuflicher Autor, oder?
Naja, also zu 90% mittlerweile schon.
Ah, okay, sehr schön.
Also ich bin ja vom Beruf her, mache noch so Webseiten freiberuflich. Das lasse ich jetzt als zweites Standbein schon noch existieren. Aber auf lange Sicht möchte ich mich schon der Schriftstellerei komplett widmen.
Sehr schön. Ich gehe mal davon aus, dass die Goldmann- und Brandner-Reihe, die ist ja wahrscheinlich unwahrscheinlich gut angekommen, oder?
Ja, hat jetzt knapp 90.000 Leser erreicht.
Ja, super. Ja, das ist schön.
Also, ja, es sind schon Zahlen, wo ich vor 2 Jahren gesagt hätte, das glaube ich niemals. Aber ja, mei, so wie es läuft, so läuft es. Ne?
Geht es dann eigentlich mit denen weiter? Weil wenn du sagst, du hast jetzt einen Verlagsvertrag und machst da jetzt diesen Konzept-Thriller, Goldmann und Brandner hast du ja selbst verlegt, oder? Es war selbst verlegt.
Ja, genau.
Bleiben dann diese zwei Richtungen bestehen?
Ja, also habe ich schon vor, zum aktuellen Zeitpunkt.
Okay.
Ich plane jetzt auch einen Fall 5. Mhm. Also ich habe schon Ideen und habe jetzt eine konkrete im Auge, die mir besonders gut gefällt. Mhm. Ja, ich will halt da parallel dran arbeiten. Ne? Ich meine, Priorität hat aktuell natürlich der Verlags-Thriller.
Ja, klar. Ja. Weil
da gibt es natürlich dann auch Deadlines und so weiter, was du im Self-Publishing nicht hast. Insofern versuche ich aber parallel an beiden Büchern zu arbeiten.
Aha, okay.
Damit auch nicht die Wartezeit bis zu einem Fall 5 zu lange wird.
Mhm.
Man, früher war es so, ich meine, du kennst ja das von Stephen King und so weiter, da kam ein Buch im Jahr raus, so ungefähr. Und jetzt mittlerweile mit dem Self-Publishing auf Amazon erscheinen ja 3, 4, 5 Titel pro Jahr, pro Autor. Ja, ich meine, die früher hatte halt ein Buch 600, 700 Seiten, jetzt haben sie halt 200. Von der Menge her ist es an sich gar nicht so viel Unterschied aufs Jahr gesehen, ne?
Ja.
Aber halt einfach aufgedröselt in kleinere, kürzere Bücher. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll als Autor. Ich sage immer, eine Story ist halt so lang, wie sie
sein muss,
sich entwickelt.
Genau.
Also ich mag es nicht unnötig aufblähen, aber ich mag es ja auch nicht irgendwie unnötig einkürzen.
Ja, das ist auch die Frage, wie der Markt mitmacht, weil ich sag mal, wenn ich jetzt einen Autor habe, den ich gerne lese, und man hat ja nicht nur einen Autor, wenn man sagt, in den 80ern war das leichter, dann hat man Stephen King, da wusste man einmal im Jahr, da hat man ein kleines Zeitfenster und liest da das nächste Buch von ihm. Aber man hat ja, irgendwann eine neben neu entdeckten Büchern, wo ich eh geprügelt werde, aber man hat ja auch schon eine ganze erklickliche Anzahl an Autoren, die man einfach mag, weil man sie irgendwo mal kennengelernt und die behält man dann irgendwo im Auge und somit ist es schwierig, wenn dann jeder von denen irgendwie 3, 4 im Jahr rausbringt, weil das ist natürlich, man muss es halt immer noch lesen, das Zeug, ja.
Ja, klar.
Und es ist ja kein CD anhören, sondern man braucht halt doch ein bisschen länger.
Ja, klar. Ja, und viele lesen halt 3, 4 Bücher im Jahr.
Das kommt noch dazu, genau.
Also die breite Masse liest ja jetzt nicht in der Woche ein Buch.
Richtig,
oder sowas. Das muss man ja auch so sehen und dann wählt man natürlich schon mit Bedacht aus, was man liest.
Wobei ich glaube, dass bei den Wenig-Lesern dünne Bücher wahrscheinlich besser ankommen, weil die erschlagen werden von 700, 800 Seiten Büchern. Was einem viel Leser wahrscheinlich eher Spaß macht, weil man dann wieder richtig eintauchen kann. Also ich brauche zwischendurch mal wieder einen riesen Wälzer, wenn er gut geschrieben ist, weil man dann einfach in irgendwas eintaucht, egal um was es geht.
Ja, verstehe ich. Geht mir auch so. Aber wie gesagt, ich habe hier im Wohnzimmer ein Bücherregal stehen, wenn ich da reinschaue und Thomas Harris zum Beispiel sehe, Schweigen der Lämmer hat halt 500 Seiten rum als Thriller.
Ja.
Das haben halt da schauen meine Bücher halt schon sehr dünn im Vergleich aus. Ne? Aber ja, ich meine, mit dem Self-Publishing muss man sich halt ein bisschen an den Markt anpassen. Ne?
Ja, klar.
Da kommt man nicht ganz drum rum. Ne?
Mhm.
Wenn ich das sehe, dass da halt andere alle 3, 4 Monate ein Buch veröffentlichen und die Leser danach lechzen, ne? Ja, was bleibt einem übrig? Ne?
Das ist schon krass, ja. Markus Heitz hat mir im Podcast gesagt, er braucht für ein Buch 6 Monate, also zum Schreiben.
Ja, das brauche ich ungefähr auch. Ja.
Okay, das wären dann quasi 2 Bücher im Jahr. Wenn man es sofort veröffentlichen könnte. Ich meine, es kommt ja noch Zusatzarbeit dazu.
Ja, genau. Also mehr schaffe ich eigentlich auch nicht. Mhm. Also,
aber das finde ich auch eine gute Zahl, weil ich glaube, dass so Autoren, die 5, 6, 7 Bücher machen, ich hatte auch immer das Gefühl, früher gab es ja, ich weiß nicht, Konzalik war ja auch so ein ganz berühmter Autor, ich habe zwar nie was gelesen von dem, aber man hatte immer das Gefühl, die erschlagen ihre Leser mit Büchern und auch Holbein habe ich früher sehr viel gelesen, ich glaube aber durch die Vielzahl bin ich deswegen abgekommen, weil ich dann glaube, dass die Autoren sich jetzt nicht unbedingt wiederholen, weil sie haben ja andere Geschichten, aber auch nichts Neues erfinden. Und das ist halt die Gefahr dabei, glaube ich, wenn man zu viel Output hat, weil es einfach schnell gehen muss.
Ja, das ist richtig. Früher haben die halt auch, selbst wenn sie mehr Output hatten, haben sie halt die Bücher in der Schublade gesammelt. Ne?
Ja.
Da habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen ein Interview gesehen mit dem Schreiber-Ehepaar, was Ivan der Hure.
Ja, Inni Lorenz.
Ja, genau. Ja. Oder Isi Lorenz oder so.
Ja, Inni Lorenz, weiß ich. Ich habe von denen mal was gelesen, ja.
Ja, genau. Und die haben auch gesagt, sie haben 4, 5 fertige Bücher in der Schublade liegen.
Okay.
Und es wird halt bloß 1 bis 2 pro Jahr released.
Mhm.
Aber sie produzieren teilweise halt zu zweit mehr.
Mhm.
Und halten das halt dann einfach zurück.
Okay.
Na, und in den Zeiten von Self-Publishing wird halt alles dann rausgelassen. Ne?
Ja, das ist halt dann eben das, also, ja.
Was fertig ist, wird halt veröffentlicht.
Ja, ja, richtig. Ja,
weil in der Schublade bringt es ja kein Geld, ne? aus der Sicht. Ne?
Mhm.
Nein, ich meine, von irgendwas muss man natürlich sein Brot und seine Miete auch bezahlen. Ne?
Ja, ja, klar. Ja, richtig, ja. Ja, aber es ist halt ein schwieriger Markt, weil ich bin da ganz bei dir. Es gibt, also ich kenne in meinem ganzen Bekanntenkreis, habe ich immer das Gefühl, meine Frau und ich, wir sind die Einzigen, die lesen. Weil die anderen, die kennen, die schauen Bücher überhaupt nicht an. Und dann gibt es diese Masse, die 2, 3 Bücher mal im Jahr schaffen. Und ja, dann ist wahrscheinlich meistens ein Krimi, ja.
Ja, aber es gibt halt da verschiedenste. Ich habe letztens einen Kumpel seit langem mal wieder gesehen und hätte überhaupt nicht gedacht, dass er liest.
Mhm.
Aber er liest Fantasy. Ne? Hat mich überrascht, dass er überhaupt liest.
Mhm.
Nein, es war für mich so vom Typ her Film.
Ja, ne? Ja.
Jemand, der Filme und Serien und so anschaut und auch Computerspiele eben konsumiert. Aber dass er dann auch Fantasy zusätzlich liest, hat mich überrascht.
Mhm. Das ist cool, ja. Ja.
Also von daher, ja. Naja, der Markt ist halt so, wie er ist. Ich meine,
ja, klar.
Damit muss man dann auch leben. Und
aber ich finde es klasse, wie sie es entwickelt hat, weil Blut und Harz, kannst du dich ja noch erinnern, lange ist her.
Ja.
Und da sieht man jetzt. Ja, genau, da sieht man jetzt schon einen gewaltigen Weg. Das finde ich ziemlich klasse. Finde ich gut.
Ja, das, wenn ich zurückschaue. Finde ich das auch, dass das schon sich interessant entwickelt hat. Ne?
Mhm.
Hätte ich vorher auch nie geglaubt. Und da muss ich dann sagen, natürlich ist das Self-Publishing war natürlich der Katalysator dazu. Ne?
Mhm. Mhm.
Ohne wäre das wahrscheinlich nichts gewonnen.
Ja, das, ne? Stimmt, das ist schwierig.
Ich muss jetzt halt sagen, das Verlagsbuch ist jetzt im Endeffekt dann das 7. Buch.
Ja.
Das jetzt von der Schreibqualität den Verlag, also einen Großverlag, auch überzeugt hat.
Mhm.
Und das davor war halt, das ist jetzt qualitativ ja nicht schlecht gewesen. Ne?
Ja, ja.
Aber es ist einfach, man muss das Handwerk, Schreiben ist ein Handwerk, das muss man halt auch lernen. Ne?
Ja.
Und ich hätte aber sicher keine 7 Bücher geschrieben, wenn ich mit denen davor jetzt überhaupt nichts verdient hätte.
Mhm,
weil dann das nur als Hobby nebenbei abends, da hätte das auch, weiß ich nicht, 10 Jahre gedauert, bis ich so weit gewesen wäre. Und,
ja,
und nicht 3 bis 4 Jahre. Ne?
Mhm.
Das muss man auch sagen. Also insofern war das jetzt schon die richtige Initialzündung. Ne?
Das stimmt, ja. Gut, Grenzgänger. Um was geht's denn da?
Ja, Grenzgänger, das ist wieder ein Titel in der Manier von Mädchendurst.
Okay.
Der Totenschmaus ist ja ein bisschen abgewichen, da bin ich ja ein wenig in eine schwarze Humorschiene.
Ja, da steht auch auf dem Cover Kriminalroman, habe ich gesehen.
Ja, ja, genau, es hat nicht ganz das Tempo und jetzt der Grenzgänger hat wieder hohes Tempo.
Okay, das ist gut.
Mhm. Und ich habe jetzt, in den ersten 3 Büchern war es ja so, dass man immer wusste, wer der Täter ist.
Hatte ich bei Totenschmaus nicht ein bisschen gemeckert?
Kann
ich,
ja, ja, ja.
Schon, gell?
Ja, ja. Gut, aber das habe ich jetzt bei allen Büchern als Kritik öfter mal gehört.
Aha.
Ich meine, die Bücher waren so angelegt, das ist halt wie bei Filmen, wo man sofort den Täter weiß und eigentlich aus der entstehenden Spannung heraus die Spannung halt entsteht. Ne?
Aha.
Und deswegen habe ich mir gedacht, beim Grenzgänger mache ich es andersrum und ich gebe dem Leser Rätsel. Dass man wie in einem klassischen Krimi auch miträtselt, warum macht jetzt derjenige das, was sind die Hintergründe, das erfährt man erst zum Schluss. Mhm. Ja, also es ist, geht mehr in diese Richtung Whodunit, wobei jetzt das auch kein klassischer Fall ist, es passiert ein Mord und dann wird aufgelöst. Mhm. Ja, also es beginnt mit Francis Maybach. Es ist ein Sohn von wohlhabenden Eltern. Mhm. Und der entgeht knapp einem Mordversuch. Und wird dann in Polizeischutz genommen. Und aus dem... Bist du noch da?
Ja, ich bin da.
Ja, okay, jetzt war hier mal die Verbindung, glaube ich, schlecht. Mhm. Und aus dem Polizeischutz verschwindet Francis Maybach aus eigenen Stücken. Mhm. Er haut einfach ab. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht er das? Und jetzt suchen dann halt natürlich alle nach Francis. Und es sind dann natürlich mehrere Parteien, die nach ihm suchen. Aha. Aber wie das alles in der Konstellation steht, und das habe ich eben, das wird erst am Ende vom Buch aufgelöst.
Ah, okay.
Mhm. Also, und da waren jetzt die ersten Rückmeldungen, was ich von Lesern bekommen habe, durchwegs positiv, weil eben dieses Rätselmoment für viele Leser in dem Genre scheinbar extrem wichtig ist.
Mhm. Ja, ich bin, da bin ich da mal gespannt, weil bei den anderen hattest du ja immer diesen, simpel gesagt, den Psychopathen, und den hast du ja auch beschrieben und begleitet.
Genau, und von der Figur Francis Maybach bekommt der Leser keine einzige Introspektive. Mhm. Man sieht ihn nur immer durch die Augen von Externen.
Okay, ja, okay. Mhm.
Und das war eigentlich das Spannende, um damit der Leser halt miträtseln kann, warum tut er was? Mhm.
Bist du noch da? Jetzt habe ich dich verloren.
Also ich, ja, okay. Nee, ich höre dich noch.
Okay, gut.
Ja, Skype macht halt manchmal...
Ja, das ist unglaublich, ja. Ein riesen Weltkonzern dahinter.
Ja gut, aber was wir am neuen Wohnort mit Datenlecks im Internet haben, ist schon interessant. Ja. Regelmäßig ist es mal weg.
Ja, es ist unglaublich.
Ja, also so ist der Fall 4 aufgebaut. Mhm. Mehr kann ich jetzt auch nicht verraten, weil du hast das ja noch nicht gelesen.
Ja, das ist das Lesen ist ja immer noch was anderes. Selbst wenn mir jemand irgendwas spoilern würde, aber ich glaube, du willst jetzt hier nicht spoilern, ist ja ganz verständlich. Aber ich bin da eigentlich immer ziemlich offen, wenn mir jemand, also ich sage jetzt immer bei Sixth Sense, wenn mir jetzt jemand sagt, dass das ein Geist ist, dann hätte ich jetzt dann schon ein Problem gehabt, aber ansonsten ist mir das immer wurscht, weil...
Ja, ich verstehe schon.
Es kommt ja auch auf die Aufarbeitung. Also das Buch kann ja deswegen trotzdem schlecht oder gut geschrieben sein.
Ja, und es wird jetzt auch, ich meine, das kann ich vorab auch sagen, Leonore hat etwas nur Gastauftritte, weil das einfach von der Story halt so sein muss, dass er ein bisschen Pause hat. Und es wird für das Team mit der neuen Kollegin, mit der Chahide, das wird entsprechend, die bekommt viel Raum im Buch, um sich in das Team einfügen zu können. Man könnte jetzt, eine Rezensentin hat gemeint, es ermitteln da nicht Goldmann und Brandner, sondern Pfeiffer und Brandner. Mhm. Aber es, im Endeffekt sehe ich das als ein großes Team mit 4 Personen mittlerweile an.
Ah, okay. Und du willst aber dann nicht jemanden hops gehen lassen irgendwann, oder?
Die Option besteht immer. die Option besteht immer.
Ja, sie leiden ja schon eigentlich immer, deine 2 Ermittler und vor allem sie.
Ja, na klar. Muss ja auch so sein, ein bisschen Verstrickungen, Persönliches, ja. Das muss ja mit rein. Das ist ja auch oft das Spannende, was die Leser wissen wollen. Ja, ja. Wie kommen die Figuren mit den ihren eigenen Problemen und ihrem Leben zurecht.
Ja, richtig. Wie ist es denn bei Grenzgänger mit deinem, ich sage jetzt mal, Ekelfaktor? Weil da gab es ja damals schon viele Diskussionen bei Fußabschneider. Mädchendurst war auch nicht gerade ohne.
Es ist, ich denke, etwas zurückgefahren.
Okay.
Also es ist schon, das Buch ist actionlastig. Mhm. Also ich hätte jetzt gesagt, mehr actionlastig. Eine Ekelszene ist schon drin, da musste ich mir ja treu bleiben. Aber ja, also ich denke, es ist etwas zurück, also ein bisschen zurückgenommen. Mhm. Aber das ist einfach auch fallbedingt.
Mhm, okay.
Ich hatte nicht vor der Serie irgendwie.
Ja, es ist halt immer die Frage, jetzt bist du ja kurz verschwunden.
Ja, ich höre dich.
Okay, du bist nämlich gerade kurz verschwunden, aber es ist halt immer die Frage, steht ja Thriller drauf und ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon mal, weil du, glaube ich, Probleme hattest mit dem Sägeblatt bei Fußabschneider und viele dann schon in Richtung Horror dachten. Und andererseits wird aber ein Psychopath im Detail dargelegt, da bin ich auch der Meinung, dann soll man auch im Detail mitkriegen, was der eigentlich treibt, der Junge.
Ja, du, das ist eine Diskussion, die kannst du auf zwei Ebenen führen, einmal auf der Gewaltebene und einmal auf der Sexebene.
Ja, stimmt, da kann man es auch führen, ja, genau.
Das ist so ein Thema.
Hörst du mich? Ja, du bist jetzt gerade verschwunden. Vielleicht fängst du nochmal an bei den zwei Themen, ja. Jetzt sind wir wieder da. So.
So, nach kurzen technischen Problemen. Ja, ja, die Diskussion gab es, kann ich mich an ein Interview vom George Martin, dem Autor von Das Lied von Eis und Feuer, erinnern, der gemeint hat, er hat keine Beschwerde bekommen zur Gewaltdarstellung, aber zu jeder Sexszene hat er massenweise Drohbriefe erhalten. ja, das ist im Endeffekt ist es das Gleiche von der Thematik. Ich finde halt, das, was die Geschichte braucht, muss halt rein.
Ja, ja.
Und irgendwie, wenn du einen Mittelalter-Roman hast, wie jetzt zum Beispiel mein Fantasy mit Edo Shee, dann will ich persönlich keinen beschönigten Herr der Ringe schreiben.
Ganz genau.
Wo alles irgendwie eine heile Welt ist oder wo manche Themen überhaupt nicht thematisiert werden.
Ja, das stimmt.
Das ist mir zuwider. Aber die Frage ist natürlich, in welcher Form man das ausarbeitet.
Mhm.
Ja. Deswegen, ich denke halt, es muss so viel rein, wie halt rein muss. Und es geht aber nicht um irgendwie Gewaltverherrlichung oder solche Sachen.
Das ist klar. Ja, aber ich meine nur, weil man kann es ja eh nicht jedem recht machen. Aber es sind immer diese Diskussionen. Hast du ja gesagt, wenn Leute sehen ein Sägeblatt und den Titel Fußabschneider, dann glauben sie gleich, dass es ein Horrorroman ist. Und also es ist halt wirklich immer die Betrachtungsweise der jeweiligen Leserschaft, also der jeweiligen Person, sage ich jetzt mal. Und wahrscheinlich die von 90.000 Lesern meckern 5.000, dann hat man gleich ein Gefühl und 85.000 sind einfach still und finden es gut. Das ist halt immer die Frage, was man da berücksichtigt.
Ja, es ist allgemein schwer zu einzuschätzen und vorab ist es sowieso schwierig.
Ja.
Ja, nachhinein ist man immer schlauer, ne, dass man sagt, ja, das Fußabschneider-Cover war zu horrormäßig. Ja, vorher hat man gesagt, passt ideal, ne?
Also, richtig, ja.
Ja, ne, so ist es halt. Ich meine, das ist halt ein Kreativbereich, was will man da machen?
Ja, ganz genau. Ja,
ja, da deswegen bin ich. Ich will mich da nicht festnageln, irgendwie, was da die Inhalte angeht. Ich schreibe das halt so, wie es ist. Ich hatte im Vorfeld jetzt mit dem Verlagsbuch, auch mit der Agentur diskutiert, weil ich eine storytechnisch eine Sexszene drin hatte in der Leseprobe.
Ja.
Die musste dahin. Und da hat auch die Agentur geraten, das mehr anzudeuten. Mhm. Ja, ich habe das natürlich jetzt gemacht, weil das sind die Fachleute, die kennen sich da aus. Ne?
Mhm.
Ich hätte es aber von meinem persönlichen Empfinden, ja, musste das, hätte ich es jetzt nicht beschönigen müssen.
Ja, ja.
Also das ist einfach eine Geschmackssache. Aber das ist auch mit so Schimpfwörtern zum Beispiel.
Ne? Ja, das stimmt.
Also die ich habe eine Leserin, das ist eine Bekannte aus dem Freundeskreis, die ist schon an die 70. Ne? Mhm. Und die kam mit solchen Schimpfwörtern wie Scheiße überhaupt nicht zurecht. Mhm. Ne? Also das hat ihr überhaupt nicht ins Buch gepasst. Ja. Und ich sage aber als Autor Anfang 30, ich denke so, ich benutze diese Wörter ganz normal. Mhm. Ne? Also das ist ganz normaler Umgangston halt. Ne?
Ja, es ist auch die Situation, ehrlich gesagt. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß zwar jetzt nicht mehr, welches Buch es war, aber ich habe irgendeine Dystopie gelesen, wo einer alleine durch unsere kaputte Welt getapst ist. Und der war eigentlich nur am Fluchen. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn ich in der Situation wäre, dann da bleibt mir nichts anderes übrig, um irgendwie noch den Frust abzulassen.
Ja, und da kann man halt drüber streiten, ob man da jetzt halt irgendwie beschönigt oder nicht.
Ja, richtig, ja. Ja, aber das ist immer eine Einstellungssache, weil ich weiß, meine Frau mag Stephen King zum Beispiel nicht so gern, weil er früher auch sehr viel geschimpft hat in den Büchern. Weil es war so eine Anhäufung, das war ja dann zu viel immer.
Ja, wie gesagt, das ist halt eine Geschmackssache und ja, man kann es halt nicht allen Lesern recht machen. So ist es.
Genau. Ja. Wie gehst du denn jetzt eigentlich vor beim Schreiben? Mach doch mal die angehenden Schriftsteller-Tipps.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache. ich habe am Anfang etliche Creative Writing Bücher gelesen. Mhm. Gibt es im Deutschen leider nicht ganz so viel, das meiste ist Englisch.
Ja.
Ist aber jetzt inhaltlich ja kein Problem, ist dasselbe. Und das Interessante war, es gibt verschiedene Methoden, um Stories zu entwickeln. Ja? Mhm. Also es gibt die Plotter, die wirklich die ganze Story bis ins Detail vorher konzeptionieren.
Ja.
Das habe ich am Anfang gemacht und mache das jetzt auch fürs Verlagsbuch, mhm, weil die Story extrem komplex ist. Also deutlich komplexer als jetzt ein Goldmann und Brandner Fall.
Okay, ja? Ja.
Mit viel mehr Personen, die alle irgendwie miteinander in Verbindung stehen und da muss man eine gewisse Konzeption machen. Mhm. Andere Bücher entstehen einfach aus einem weißen Blatt Papier heraus. Mhm. Stephen King ist so ein Schreiber, der plottet überhaupt nicht, der schreibt einfach.
Ja, habe ich gehört. Ja. Mhm.
Ich habe das bei Totenschmaus so gemacht, mhm, weil ich hatte so eine diffuse Idee mit diesen drei Köchinnen und habe einfach mal angefangen und das Buch ist daraus entstanden. Mhm. Ohne großes Konzept. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja?
Yeah.
Und dann gibt es noch so Methoden, die nennt sich Snowflake-Methode. Da konzeptioniert man irgendwie erst die Kernstory und dann geht man immer detaillierter nach außen. Ne? Mm-hmm. Und baut im Endeffekt aus einem Dreieck, kommt ein größeres Dreieck dazu und irgendwann sieht es halt aus optisch, ja, wie eine Schneeflocke, ne? Ja. Fein verästelt, ne?
Ja.
Und schreibt so nach außen. Also die fangen an und schreiben auf einer Seite ihr komplette Inhaltszusammenfassung, mhm, und dann erweitern sie das auf 5 Seiten, auf 10 Seiten, auf 50 Seiten.
Mhm.
Ne? Mhm. Ist auch eine Methode, die ich mir mal angeschaut habe, die mir dann aber jetzt nicht so zugesagt hat, weil mir immer ständig irgendwie Sachen endet.
Ja, das wird mir jetzt auch nicht gefallen, ja.
Aber ich habe jetzt im Endeffekt alles Mögliche ausprobiert und muss sagen, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Ja, deswegen muss man, glaube ich, als angehender Schriftsteller das ausprobieren für sich.
Ich glaube fast, ich schreibe nämlich übrigens auch wieder, also ich habe wieder angefangen. Bin mal gespannt.
Ich bin gespannt, ich möchte es lesen dann.
Ja, ich habe, also du hast ja mitgekriegt, dass ich eine Lesung gegeben habe quasi mit meinem Namensvetter, der Autor ist und Kriminalromane schreibt und ich habe mich mit dem auch ziemlich viel unterhalten da und meine Kurzgeschichte, die ich vor Jahren geschrieben habe, die kam auch ziemlich gut an in der Lesung und was für mich aber noch wichtiger war, mich hat dann die Lektorin vom Verlag angesprochen danach, mit denen waren wir dann unterwegs und die fand die total klasse. und ich soll unbedingt dranbleiben, hat sie gemeint. Und dann ist mir auch ein Plot eingefallen. Und erstmalig habe ich jetzt schon, ich weiß schon, was sagen wir mal, im ersten Drittel des Buches passiert. Geschrieben habe ich erst 3 Kapitel, aber ich weiß zumindest schon, wie es weitergeht. Und das, ja, ich brauche erstmal die Zeit dazu. Also der nächste Urlaub ist fürs Schreiben geplant.
Okay.
Glaub mir, du wirst dann auch ein Testleser werden.
Ja, sehr gern.
Da ist mir aber dabei aufgefallen, das ist auch im Gespräch mit dem Schriftsteller Jürgen Seiwold, der schreibt ja Krimi und wahrscheinlich hat es deswegen bei dir beim Totenschmaus auch so gut funktioniert mit dem weißen Blatt, weil man beim Krimi, erstens sind Krimis, glaube ich, einfacher gestrickt und die sind sehr stringent in ihrem Ablauf. Und wenn man da bleibt, dann kann man, glaube ich, auch einfach mehr oder weniger drauf losschreiben, weil ich glaube, dass jedes andere Genre komplexer wird, außer ich mache einen komplexen Krimi, aber jetzt bleiben wir mal bei dem normalen 200, 250 Seiten Krimi. Und ich glaube, dass das der Grund ist, dass man ab dann, wenn man komplexer wird, mehr Personen reinbringt und noch das hat oder irgendwas erklären will oder in Zeiten springt vor allem, dann glaube ich, braucht man die Fäden auf Papier, um das irgendwo zusammenhalten zu können.
Ja, genau. Also das ist so meine Lieblingsvorgehensweise, dass ich im Endeffekt die Geschichte zum Großteil in den Hauptpunkten kenne. Aha. Aber eben jetzt nicht die Feinheiten. Also ich könnte jetzt sagen, die Polizei jagt Francis. Mhm. Ja? Und dann fülle ich diesen Inhaltspunkt mit 3-4 Kapiteln, wie sie ihn halt jagen. Aber was dann da genau passiert, das lasse ich dann beim Schreiben entstehen.
Okay.
Mhm. Weil wenn ich mir zu viel vorgebe, das habe ich beim ersten Buch bei Blut und Herz damals gemacht,
ja,
dann schneidet es meine Kreativität beim Schreiben ab. Und da kommen aber oft sehr gute Ideen.
Aha.
Ja, und ja, aber wie gesagt, da ist jeder anders. Ne? Kann ich nur raten, halt die verschiedenen Methoden mal auszuprobieren.
Ja, und einfach schreiben, gell?
Ja, gut, das ist natürlich jetzt, man muss das teilen ja in Story-Entwicklung und ins Schreiben an sich. Ne? Mhm. Schreiben an sich müsste man fast, um wirklich besser zu werden, fast jeden Tag.
Ja, richtig. Ja.
Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber dass man einfach jeden Tag seinen Kopf mit dem Formulieren von Sätzen beschäftigt. Ne?
Ja, das ist
also immer mit konkreten Sätzen, um jetzt, man redet ja den ganzen Tag, aber dass man halt wirklich genau das aufs Papier bringt, was man sagen will, ist, da habe ich halt selber so eine Entwicklung halt gemerkt an meinen Büchern. Ne? So Blut und Harz und Herznote waren ja meine ersten zwei.
Mhm.
Das war so gefühlt ein Level.
Mhm. Ja, ja. Ja.
Auch wenn ich dann das Herznote lektorieren habe lassen, es war vom Schreiben her irgendwie ähnliche Schreibe. Und dann habe ich zu Mädchendurst, was das dritte Buch war, irgendwie einen Sprung gemacht.
Mhm.
Gefühlt irgendwie, da hat sich mein Schreiben verändert, dass es konkreter geworden ist, irgendwie präziser. Ja? Und es war dann so gefühlt auch bis so in die Mitte von Totenschmaus dann auch wieder ein Niveau.
Mhm.
Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt so einen Fortschritt gemacht zu haben.
Ja.
Ich kann es dir unglaublich schwer erläutern.
Nein, ich verstehe schon, ja. Ja. Ja.
Irgendwie habe ich da dann so Sprünge gemacht, wo ich noch zielführende Dialoge schreiben konnte,
mhm,
wo ich mir am Anfang extrem schwer getan habe. Und plötzlich ging das aber besser. Und die kleinen Fehler, die Anfängerfehler, die sind dann einfach draußen. Die macht man dann einfach nicht mehr. Ne?
Ja.
Und dann läuft es einfach zügiger. Ne? Deswegen ist das halt üben, 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 üben.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich merke es beim Rezensionsschreiben, obwohl ich jetzt total nachhink, weil ich glaube, ich muss 10 Stück schreiben, die ich schon längst gelesen habe, was falsch ist, weil ich vergesse relativ schnell, ich vergesse nicht, wie es war, aber ich vergesse relativ schnell, um was es in einem Buch gegangen ist. Aber das liegt nur daran, weil ich so viel lese wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, und das ärgert mich dann selbst, aber ich hab trotzdem gemerkt, als ich damals vor 13 Jahren oder sowas angefangen habe mit diesem Ding, da habe ich mir echt dann abgebrochen. Und jetzt ist es so, dass ich die meisten Rezensionen eigentlich, deswegen brauche ich auch die Lust dazu, weil die schüttle ich dann meistens aus dem Ärmel, weil ich mache da auch kein Korrekturlesen, weil es ist einfach eine simple Webseite, kennst du ja, und ich schüttel das dann raus und dann passt oder passt nicht. Manchmal lese ich dann halt zwei Tage später nochmal durch und denke mir, was hast du denn da wieder geschrieben? Also jetzt von Satzaufbau oder manche Fehler, die man nicht sieht, aber mir wäre sonst der Aufwand zu groß für dieses Hobby, weißt, weil ich ziehe vor jedem Rezensenten einen Hut, der drei Seiten schreibt über ein Buch, das er gelesen hat, im Detail mit Geschichte des Autors und schieß mich tot, aber da ticke ich dann eher auf der Unterhaltungsschiene und versuche halt mit einigen Sätzen den Leuten klarzumachen, ob es mir gefallen hat oder nicht und warum es mir gefallen hat oder nicht.
Ja, gut, man kann jetzt nicht sagen, welche Variante besser ist, ja. Aber in der heutigen Zeit, die Leser, die dann die Rezensionen lesen, glaube ich, mögen kürzere, prägnante Rezensionen auch lieber.
Das glaube ich auch, ja.
Weil es gibt so viel Zeug, man kann das ja gar nicht mal alles aufnehmen dann.
Das ist genau das Problem. Ich habe gerade eben Schöne neue Welt gelesen vom Huxley. Das ist ja ein brutal altes Buch. Von 30, glaube ich. Und das Nachwort habe ich natürlich nur überflogen, weil das Nachwort war eigentlich so eine, man könnte fast sagen eine Rezension, aber sowas von detailliert von irgendeinem, der das halt eine Arbeit draus gemacht hat. Und da habe ich gedacht, das muss doch nicht sein. Warum kann das Buch nicht einfach wirken, wie ich es mir vorstelle, und ich brauche doch dann nicht immer gleich eine wissenschaftliche Arbeit dahinter.
Ja, gut, ich meine. Ja, das haben halt solche alten Klassiker.
Ja, klar, müssen sie machen.
haben das halt, ne?
Ja.
Naja. Ja, nee, das ist, ich denke auch, dass sich die Sprache auf kürzer und prägnanter entwickelt, im Gesamtbild, ne?
Ja.
Stimmt. Das fängt ja, ich meine, ich habe ja, wie gesagt, mit interaktives Design hatte ich studiert. Ne? Mhm. Ging es um Webseiten und auch um Text. Und da hatten wir auch Werbetext als Fach. Und wenn man früher Flyer angesehen hat und jetzt heute Flyer zum Beispiel anschaut, ja. Die Textmenge ist ja, stark geschrumpft und die Bildmenge ist entsprechend nach oben gegangen. Man hat es ja in den sozialen Medien auch. Textpostings interessiert kaum jemanden. Mhm. Alle fahren auf Bilder ab. Ne?
Mhm.
Ja, tue ich mich halt als Schriftsteller schwer. Ne?
Werden wir halt alle immer dümmer, gell?
Nee, das hat nichts mit dümmer zu tun. Die Medien, die Optionen, was die Medien halt bieten, lassen einen halt das einfachere Mittel wählen.
Ja, das ist aber die Frage, wenn man schon bei so einem Thema sind, nimm doch mal deine Bücher, also man versucht schon immer dann der Masse irgendwie gerecht zu machen, also nicht der Inhalt des Buches, sondern beim Cover, das ist ja auch deine Marketing-Schiene. Und da ist ja genau das Thema, wenn da ein Sägeblatt ist, dann hat man schon wieder das Problem, dass die Leute da was anderes assoziieren, anstatt dass sie einfach unten das Wort Thriller lesen oder so. Weil ich kann das Sägeblatt auch auf einen ganz normalen Columbo-Krimi drauf tun, weil zufällig irgendwo ein Sägeblatt rumsteht und dann steht halt eben drunter Kriminalroman und dann weiß ich, da wird wahrscheinlich das Sägeblatt nur angedeutet, also jetzt überspitzt gesagt, aber manche lassen sich halt nur von dem Bild quasi beeinflussen.
Ja, gut. Ja, die Gefahr ist natürlich da. Und das beobachtet man schon. Ne? Ich meine, mittlerweile, also ich habe keine Instagram-Account, ne? Habe ich nicht. ich kann ja nicht mehr alles irgendwie pflegen, ist ja auch Wahnsinn.
Ja, weißt du,
aber man bekommt solche Medien natürlich mit. Und da geht es ja nur noch auf Bild.
Richtig, ja.
Im Endeffekt. Ne? Ja, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, wann es mal wieder da ein Umdenken gibt, dass mal eine Plattform kommt, die textlastig ist.
Mhm.
Weil es gibt ja auch Communities, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, wo sich lauter Schreiberlinge tummeln, Leser und da in Häppchenweise ihre Bücher veröffentlichen.
Ah, aha, okay.
Kommt auch aus den USA, aber kommt so langsam auch mit einer wachsenden Community nach Deutschland. Wenn mir der Titel wieder einfällt, dann sage ich ihn dir. Also es sind auch spannende Geschichten. Ne? Mhm. Und da, als ich das las, fand ich es interessant, dass das überwiegend junge Leute sind.
Mhm. Okay.
Ja. Die dann auch wieder auf die Textschiene gehen. Ja. Nur halt eben nicht ein Buch im Gesamten, sondern pro Woche ein Kapitel oder so, häppchenweise. Ne?
Ja, ja. Ja, aber ist ja schön, wenn Leute schreiben, ja. Und lesen.
Ja, mhm. Ja, genau. Ja, ich sowieso, ne? Ja, nein, das ist einfach, das wird es auch weiterhin geben. Man.
Ja, natürlich, ja.
Die Film und Fernsehen nimmt halt dir die Vorstellungskraft weg, das halt vorgibt. Und Buch, das ist ja eigentlich das Schöne. Ich sage mal, das ist wie ich mal halt die Bilder mit den Wörtern im Kopf.
Vom Richtig, Bild. Ja, genau. Ja.
Und das ist eigentlich das Spannende. Ne?
Dadurch ist es bei jedem Leser auch anders, das Buch. Es wirkt halt bei jedem anders, klar.
Genau, und bei manchen funktionieren halt Assoziationen, die ich als Autor beabsichtige, halt überhaupt nicht. Mhm. Und dann funktionieren manche Sachen nicht. Mhm. Ne? Und bei anderen klappt es halt wunderbar. Ne?
Ganz genau.
Aber gut. Ja. Aber gerade das finde ich eigentlich als Spannende. Mhm. Und das ist, wenn man dann sich viel mit Text beschäftigt, oft einzelne Wörter, die die ganze Wirkung von dem Satz verändern.
Ja. Ja, das finde ich echt. Ja, ich bin schon mal ganz gespannt drauf, ja.
Ja, also ich bin auch auf den Verlagstitel besonders gespannt, weil da noch deutlich mehr Zeit einfließt.
Ja, ja.
Ich arbeite jetzt schon fast ein Jahr lang, habe ich am Konzept gearbeitet am Anfang. Mhm. Parallel und also da ist jetzt schon, also da steckt schon jetzt schon viel Zeit drin.
Wie läuft es denn bei sowas? Also die haben ja kein Buch, die kennen jetzt dich eigentlich nur durch deine Thriller.
Ja, du, die haben eine Leseprobe mit knapp 100 Seiten bekommen.
Vom Buch, das sie dann veröffentlichen werden, oder?
Ja, ja.
Ah, okay. Ja. Und sie...
Also da ist schon vorab...
Okay. Mhm.
Also vorab einiges geschrieben worden, damit ihr Gefühl für den Text kriegen. Ne?
Und die wissen dann auch, um was es in dem Buch quasi gehen wird. Also so diese grundsätzliche Geschichte.
Mhm. Okay. Ja, die kriegen ein Exposé und eine Inhaltszusammenfassung und eine umfangreiche Leseprobe. Und also die wissen im Detail schon Bescheid.
Und dann wird aber ein Termin vereinbart und da muss dann dein Manuskript bei denen vorliegen, sozusagen. Da führt dann kein Weg dran vorbei, weil du hast ja einen Vertrag quasi mit denen, mit ziemlicher Sicherheit.
Genau. Ja, genau. Du hast einen Vertrag und da sind die Termine, die Abgabetermine sind da festgeschrieben.
Okay.
Mhm. Ja, aber anders kann es ja auch nicht funktionieren.
Ja, klar, ja. Ne?
Ich meine, die planen ja dann auch so einen Titel. Die Verlage haben ja immer ein Frühjahrs- und ein Herbstprogramm. Mhm. Und ja, wenn die dann sagen, im Herbstprogramm wird es erscheinen, dann müssen sie im Frühjahr mit der Produktion anfangen.
Ja,
ne?
Ja,
und richtig. Dann müssen sie eben zu Weihnachten rum spätestens den Text haben. Mhm. Und insofern muss das terminiert sein.
Ja, ja. Ja, da geht ja die ganze Maschinerie bei denen an. Ja.
Gibt's deswegen da, wird es mein persönliches Thriller.
Das glaube ich gerne, ja. Gibt es da eigentlich eine Anzahlung von denen oder kommt es dann darauf an, wie sie es verkauft? Oder habt ihr was Festes ausgemacht jetzt in dem Fall?
Ja, du, man kriegt schon eine vorher eine Garantiesumme.
Ah, okay.
Also ich sag mal, ich habe ja mit einer Literaturagentur jetzt eben da zusammengearbeitet.
Ja.
Ich denke, das ist auch der einzige Weg, der in Deutschland jetzt auch mittlerweile nur noch geht. Mhm. In Deutschland ging es jetzt die letzten Jahre noch ohne Agent. In den USA ging das schon lange eigentlich nicht mehr. Und aber auch jetzt bei uns kommt es eigentlich immer mehr, dass die Verlage auf die Agenten hören, weil das halt schon eine Vorselektion ist.
Ne? Richtig, ja. Ja.
Und ich sage so, die professionellen Agenten und auch professionelle Verlage werden immer dann sagen, der Autor muss von irgendwas Miete bezahlen und man kriegt im Endeffekt dann Vorschuss.
Mhm. Okay.
Ja, der wird dann natürlich über deine Beteiligung am Ende wird es dann reingeholt. Ne?
Mhm.
Also im Endeffekt kriegst du eine Beteiligung an den Verkäufen, so wie alle Autoren.
Ja.
und du kriegst halt eine bestimmte Garantiesumme vorab. Mhm. Und wenn deine Einnahmen aus den Beteiligungen über diese Summe gehen, dann kriegst du auch die Beteiligung zusätzlich.
Okay.
Mhm. Ja, aber das ist halt im Endeffekt das Schöne, es gibt dir eine gewisse Sicherheit als Autor, was man im Self-Publishing nicht hat.
Ja.
Dafür hat es halt auf der anderen Seite jetzt auch Deadlines, die man wieder im Self-Publishing
ist. Ist klar, aber es gibt ja auch die Sicherheit, dass die das Marketing anwerfen, weil die wollen ja erstmal das Geld zurückhaben, das sie dir schon mal gegeben haben.
Eben.
Und das heißt, sie müssen ja eine Menge X schon mal verkaufen, um überhaupt selbst wieder, auch mit ihrem Aufwand, plus dem, was sie dir gegeben haben, um da erstmal wieder auf Null zu kommen. Weil das kann man ja schlecht 200 Bücher verkaufen.
Genau, also insofern ist das eine gute Sache und ich habe auch, jetzt habe ich, glaube ich, einen Lag.
Ja, du hakst ein bisschen.
Ja. Ja, ich höre es dann, wenn plötzlich ganz Stille ist in der Leitung.
So, noch da?
Ja, gut. Also was ich besonders spannend an der ganzen Geschichte finde, ist halt, dass man über einen Verlag in den Buchhandel kommt.
Mhm. Das stimmt, ja.
Und das schafft man eigentlich über Self-Publishing kaum.
Ja, ja.
Ich persönlich kann zwar den Buchhandel beliefern, wenn eine Bestellung reinkommt, aber ich liege nicht in den Buchhandlungen aus.
Richtig, ja.
Na? Mhm. Und dann, wer bestellt es dann?
Ja. Findet man so einen Agenten und schnell, einfach? Ist das?
Du, da kann man eigentlich keine pauschale Antwort geben.
Mhm, okay.
Manche bewerben sich bei Agenten und müssen 10, 15, 20 Bewerbungen abgeben.
Mhm.
Bei mir ist es ziemlich schnell gegangen. Steckt mir, glaube ich, nicht drin.
Okay. Mhm. Weil ich hatte ja auch mal ein Gespräch mit einer vom Verlag.
Mit den Agenten.
Ja. Weil ich hatte ein kurzes.
Ja, na, fürs Arbeit auch.
So, jetzt bist du wieder weg, oder?
Nee, ich höre dich.
Okay. Also ich hatte ein kurzes Gespräch mit einer vom Verlag und also die nehmen sehr wohl noch Direktverträge. Aber meistens ist es dann auch so, dass die für den Autoren schlechter sind, als wenn der über einen Agenten gekommen ist, logischerweise.
Ist ganz klar.
Ja.
Ganz klar. Die Agenten machen ja nichts anderes, als da gute Verträge auszuhandeln.
Richtig.
Weil die dann auf Provisionsbasis halt was verdienen.
Genau.
Ja.
Ja.
Also die Professionellen, man muss immer unterscheiden.
Ne? Ja.
Unter allen Beteiligten.
Richtig, ja, es muss halt passen. So, lieber Timo, ich glaube, jetzt kommen wir dann zum Ende, weil du hakst so ein bisschen ab. Jetzt immer öfters.
Ja, und wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde geplaudert.
Wir haben jetzt auch die ausgemachte Stunde auch schon gut geplaudert und ich muss jetzt dann halt nämlich noch, möchte noch ein bisschen die Sonne genießen, die, glaube ich, hier scheint, aber ich sitze ja gerade im Keller.
Ja, wenn du rauskommst, ist alles zugezogen.
Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe, das ist noch ein bisschen, weil wir wollen heute noch grillen. Müssen wir mal gucken, was passiert. Ja, du bleibst noch kurz in der Leitung, natürlich, gell?
Genau.
Und ich sage dann erstmal Tschüss. Ach ja, Tschüss an alle anderen. Schon mal gleich vorab. Es häuft sich zurzeit ein bisschen. Jetzt hatten wir gerade den Timo in der Leitung und Michael Peinkofer ist wohl der Nächste. Also Hysteriker wird langsam zur Sprachrohr der Schriftsteller. Also kommt dann die Folge 81 dann ziemlich schnell hinten nach. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Podcast. Und dir auch vielen Dank, lieber Timo.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Und allen anderen wünsche ich auch noch einen schönen Tag.
Danke. Ciao.